Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Hot, neutral or not in der zweiten Edition. Und heute geht es um die Atlantic Division. Und da beginnen wir wieder von hinten nach vorne mit dem letztplatzierten Team. Und das ist tatsächlich aktuell in der Atlantic das Team der Ottawa Senators, was mich ein Stück weit überrascht, da sie ja in der letzten Saison schon mit dem Erreichen der Playoffs und auch einer ganz guten Playoff-Serie so ein bisschen gezeigt haben, dass sie den nächsten Schritt in der Entwicklung vollzogen haben. Aber da muss man dann ein Fragezeichen wohl hintersetzen, denn in dieser Saison geht es ein Stück weit zurück. Aber schauen wir mal rein, woran das denn liegen könnte. Es gibt natürlich ein paar gute Statistiken und auch ein paar gute Indizien, dass die Senators besser sind als die Platzierung, die sie aktuell einnehmen. Dann ist zum einen, wenn man einfach mal ganz grob guckt, sie haben nur ein Torverhältnis von -2. Das zeigt also, dass sie insgesamt doch eher ausgeglichen spielen und nicht unbedingt ein Team sind, was mehr Spiele verlieren sollte. Sie haben zum Beispiel auch einen sehr guten Expected Goals for Wert. Das ist Platz 5 und davor liegen mit speziell Colorado, Carolina, Utah ist so ein bisschen die Ausnahme und Tampa, drei Teams, die zu den Spitzenteams in der NHL gehören. Das heißt also, da haben sie einen guten Wert. Wenn sie das umsetzen könnten, was da zu erwarten ist, beziehungsweise, wir kommen nachher noch darauf, wenn sie andere Schwächen ausmerzen könnten, dann wären die Senators richtig, richtig gut. Sie sind auch defensiv gar nicht so schlecht. Sie lassen, oder nur Carolina und Vegas lassen weniger Schüsse zu als die Ottawa Senators. Auch das ist richtig, richtig gut. Da muss man auch sagen, Frage, wie viel ist diese Statistik wert? Das werden wir auch heute im Verlauf dieser Sendung noch merken, denn es gibt beim Face-Off-Wert ganz unterschiedliche Platzierungen der Teams und ihr werdet schon merken, die Teams sind teilweise gut und schlecht platziert beim Face-Off-Wert und teilweise schlecht und richtig, richtig gut in der Tabelle. Die Senators, die haben die zweitbeste Face-Off-Quote. Tja, letzte Team in der Atlantic. Könnt ihr euch jetzt eure eigenen Gedanken zu machen? Und was man auch noch sagen muss, Tim Stützle ist im Moment ganz gut unterwegs und könnte mehr Tore schießen als im letzten Jahr. Allerdings wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte machen insgesamt. Was heißt nicht so viele? Ist auf jeden Fall auf Kurs 36 Tore. Letztes Jahr hatte er 24. Also das ist bei den Toren schon positiv. Er hat ein sensationelles Tor übrigens erzielt heute Nacht durch die Beine. Schaut da mal bei Instagram rein oder zieht euch die Game Highlights rein am Sonntagmorgen. Ja, das ist also das, was ich Positives gefunden habe. Was gibt's Neutrales? Ja, ich würde sagen, ich habe da ausgewählt der Kollege Jake Sanderson, der mir manchmal noch so ein bisschen untergeht in der Betrachtung der besten Verteidiger. Spielt über 25 Minuten, hat 35 Punkte und ist dann doch nicht so im Fokus, weil er eben in Ottawa spielt und das ein Markt ist, der nicht so in den Medien vorkommt wie vielleicht andere Standorte in der NHL. Das war das, was ich da so bei Neutral gefunden habe. Was ist das Problem oder was sind die Probleme der Ottawa Senators? Und da muss man leider sagen, es ist tatsächlich das Torhüter-Duo. Linus Ullmark und Levi Merelinen, die haben zusammen einen Goal-Save-Above-Expected-Wert von -33. Tatsächlich sind alle vier eingesetzten Torhüter negativ, wobei die beiden anderen nicht so viel gespielt haben. Das ist eben schon ein richtiges Problem, denn da sieht man auch, dass diese guten Statistiken, wenn du wenig Schüsse zulässt, aber deine Torhüter lassen trotzdem einen hohen Anteil rein, dann ist natürlich irgendwann deine Defensive auch nicht so besonders. Was man auch sagen muss ist, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, der Expected Goals Wert ist richtig gut, da sind sie auf Platz 5, aber bei den tatsächlichen geschossenen Toren sind sie nur auf Platz 18 beim Anteil. Das heißt also, dass sie das, was sie an Torchancen haben, auch nicht umsetzen können. Das ist natürlich eine relativ tödliche Kombination. Schlechte Chancenverwertung plus schlechtes Goaltending macht dann eben den letzten Platz in der Tabelle und ein Wert, der einfach dann auch eine Konsequenz dessen ist, was wir eben gehört haben bei den Torhütern, vor allem Unterzahlspiel sind die Senators auf Platz 30. Das ist natürlich eine Folge der Fangquoten, aber trotzdem kann das auch insgesamt dann noch besser werden. Senators müssen jetzt langsam die Kurve kriegen, ansonsten sind die Playoffs weg. Das Problem ist nicht so unbedingt der Rückstand an sich. Das haben wir ja des Öfteren das Thema, dass sie halt, was weiß ich, sag mal 5, 6, 7 Punkte Rückstand haben. Das kannst du vielleicht aufholen. Das Problem ist, durch die 3 Punkte, die häufig verteilt werden in den Spielen, dass sie dazwischen 5, 6, 7 andere Teams haben. Und die dann zu überholen, wird schwierig, weil die ja auch gegeneinander spielen und dann eben gegeneinander entsprechend auch Punkte dort abgeben. Also, ja, Senators, besser jetzt eine Siegesserie starten, als dann irgendwann im März oder April. Das zweitschlechteste Team in der Atlantic, das ist der Titelverteidiger. Die Florida Panthers, die sind nur auf Platz 7 aktuell. Und auch da gibt es aber trotzdem positive Dinge, allen voran. Zum Beispiel Kollege Brad Marchand, mal davon abgesehen, dass er mal wieder eine Sperre hätte kassieren müssen, aber er ist einfach sensationell für sein Alter im Moment im Scoring. 23 Tore, 46 Punkte und in 41 Partien. Und er ist auf dem Kurs, den er zuletzt in der Saison 2019-2020 hatte, was Tore und Punkte betrifft. Natürlich würde ich erwarten, dass jetzt zum Ende der Saison hin die Zahlen ein bisschen runtergehen, wenn dann Matthew Tkachuk kommt und auch ein bisschen mehr spielt, dann muss Brad Marchand gar nicht so viel machen. Ich glaube auch, dass das für ihn besser wäre, wenn er vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit hat, sich ein bisschen in Anführungsstrichen regenerieren kann in Richtung Playoffs. Da hat er ja letztes Jahr sehr, sehr gut performt. Und ansonsten sehe ich auch so ein Stück weit die Gefahr bei ihm, dass irgendwann dann doch das Alter kommt, beziehungsweise das Alter dafür sorgt, dass er vielleicht dann nicht mehr ganz so frisch ist. Und eben entsprechend bei den Panthers dann vielleicht nicht mehr so scoren kann. Muss man abwarten. Zweite Punkt, wo sie richtig, richtig gut sind, ist die Offensive vorm Tor. Also der Bereich direkt vorm Torhüter, da erzähle ich ja immer, das sollte so ein bisschen aussehen wie ein Vulkan, dass es in der Mitte richtig tief rot ist. Das ist so bei den Panthers. Der Vulkan könnte vom Ausmaß her, von der Grundfläche sicherlich noch ein Stück weit größer sein. Aber da generieren sie schon richtig gut Offensive und ja, entsprechend können sie da manches dann auch kompensieren. Was habe ich bei Neutral? Die Schussquote bei 5 gegen 5 ist auf Platz 15, was eben ungefähr der Durchschnitt der NHL ist. Da haben sie vielleicht eher ein Problem, wo man sagen kann, fehlen vielleicht die ein oder anderen Abschlüsse, aber auch da musst du natürlich erklären, dass eben Matthew Tkachuk nicht dabei ist, dass Barkov nicht dabei ist. Das ist dann schon etwas, wo diese Quoten eben entsprechend dann eine Folge dessen sind. Dann kommen wir zu, was ist not bei den Florida Panthers? Da muss man ganz klar Sergei Bobrovsky nennen. Gegentorschnitt über 3. Die Fangquote liegt bei 87,5%. Und dann könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie defensiv einfach schlecht stehen. Sein Goal Save Above Expected Wert ist -5,1. Das ist nicht grottenschlecht, aber zeigt eben, dass es nicht nur die Defensive ist, die dafür sorgt, dass diese Zahlen bei ihm so schlecht sind, sondern eben auch seine eigenen Leistungen. Tarasov übrigens als Backup ist tatsächlich im Moment relativ neutral unterwegs bei den Zahlen. Nicht überragend, aber für einen Backup vollkommen in Ordnung, die Zahlen, die er hat. Ich habe das Thema Verletzungen erwähnt. Das ist natürlich einer der Gründe, warum die Panthers da stehen, wo sie stehen. Barkov verletzt lange, Tkachuk verletzt lange, Kulikov, Jones, Lusterinen war zwischendurch verletzt mit diesem Barbecue-Incident, Gadjovic. Viele, viele Spieler haben ihnen gefehlt und das merkst du. Die Spieler fehlen aber auch und das ist ja auch oft dann eine Konsequenz aus den letzten Jahren, aus diesen langen, langen Playoff-Runs, dreimal hintereinander, Finale zweimal gewonnen und ja, da zahlen sie jetzt im Moment einen Preis für. Vielleicht ist es Blessing in Disguise, ist es eine gute Nachricht in einem schlechten Umfeld, dass die Verletzungen jetzt da sind und dass die Spieler dann eben in Richtung Playoffs wieder zurückkommen. Aber sie müssen genauso aufpassen, nicht ganz so wie die Senators, dass sie eben den Anschluss nicht verlieren. Im Moment haben die Panthers relativ wenig Spieler. Also die haben zum Beispiel 45 und Teile der Division haben schon 48 Partien, jetzt zumindest zu dem Stand, wo ich mir das hier eingefroren habe. Da müssen sie aufpassen und ganz klar, die Defensive muss besser werden. Platz 28 bei den Gegentoren, das reicht nicht für die Panthers. Das heißt, da müssen sie insgesamt besser werden. Schlecht am Anfang waren die Toronto Maple Leafs. Die haben aber so ein bisschen jetzt die Kurve bekommen. Gute Ergebnisse, auch gegen gute Gegner. Und im Moment, was man sagen muss, was richtig gut ist, ist das Unterzahlspiel. Da sind sie auf Platz 3, was super ist. Könnt ihr wieder draus machen, was ihr wollt. Auf Platz Nummer 1 ist das Face-Off-Spiel. Da sind sie die beste Mannschaft der NHL. Der Kollege Nylander ist auch gar nicht so schlecht unterwegs. Im Moment mit 47 Punkten nach 37 Spielen. Wobei man da auch wieder schon merkt, naja, so ein paar Verletzungen hat er auch gehabt. Wer aber meiner Meinung nach eine wirklich gute Saison im Moment hat, ist Bobby McMahon. Vielleicht eben auch, weil er mehr Spielzeit hat, mehr Verantwortung. Und er hat aktuell schon, oder er ist auf Kurs, 24 Tore. Und letztes Jahr waren es eben 20 und 34 Punkte. Also die Zahlen könnte er zum Beispiel übertreffen. Also eine Career Season für Bobby McMahon. Beim Thema Neutral übrigens habe ich bei den Maple Leafs tatsächlich gar nichts jetzt speziell gefunden, was man da vielleicht nehmen könnte. Was mir jetzt so ein bisschen einfällt, ist John Tavares, der am Anfang richtig heiß gelaufen war, am Anfang einer der Topscorer war und jetzt so ein bisschen wieder zurückgegangen ist. Aber 42 Punkte in 48 Partien ist zumindest für einen Spieler in seinem Alter aller Ehren wert und das kann man vielleicht so bei, ja, erwartungsgemäß verbuchen. Was läuft nicht bei den Maple Leafs? Die Defensive, Platz 24, 3,28 Gegentore, das sollten sie verbessern. Der Expected Goals Vorwert bei 5 gegen 5, der sollte auch verbessert werden, denn auch da liegen sie nur auf Platz Nummer 25. Das ist eher ein schlechter Indikator, denn tendenziell ist es dann so, dass sie dann irgendwann weniger treffen bei 5 gegen 5. Und wenn man sich auch die, in Anführungsstrichen, Heatmap mal anschaut, dann ist die relativ blau bei den Toronto Maple Leafs. Das heißt, sie haben da auch nicht so gute Werte im Vergleich zu dem, was man normalerweise haben sollte beim Abschluss. Also da müssen sie sich noch ein bisschen verbessern in der Offensive. Und natürlich ein Thema, ganz klar, ich habe es bei Nylander schon erwähnt, auch da wieder die Verletzungen. Stolarz war es verletzt, Carlo lange verletzt, Lawton, Matthews zwischendurch und vor allem Brandon Tanev, der fehlt ihnen natürlich. Und ja, da ist die Frage, ob der überhaupt nochmal zurückkommt. Ich glaube, Datum war irgendwie April, Mai. Dafür müssten sie natürlich erstmal in die Playoffs reinkommen und müssten auch Playoff-Serien gewinnen. Also ja, die Maple Leafs sicherlich kein Team, was man jetzt noch zum erweiterten Titelfavoritenkreis zählen sollte. Sie können in die Playoffs kommen, gar keine Frage, könnten da auch unbequem sein. Aber in dieser Spielzeit, boah, schwierig für mich da viel mehr zu sehen. Ich meine, die letzten Jahre war es eher so, dass sie die Erwartungen nicht erfüllt haben. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen andersherum. Was man wirklich merkt und übrigens, das könnt ihr euch schon mal vormerken als Spiel für die nächste Woche, was ihr euch anschauen solltet. Ich mache mir mal einmal den Schedule auf, um euch das genaue Datum und die genaue Uhrzeit zu nennen. Aber man merkt das Fehlen von Mitch Marner an vielen, vielen Stellen bei den Maple Leafs. Und es ist natürlich so, dass nicht ein Spieler immer den Unterschied macht. Aber er hat natürlich auch nicht nur eine Rolle erfüllt, sondern er war in vielen Spielsituationen jemand, der ihnen sehr, sehr gut geholfen hat. Und diese ganzen Komponenten, die fehlen eben den Toronto Maple Leafs. Und das merkt man bei einzelnen Spielern, zum Beispiel bei Matthews, aber auch insgesamt beim Team. Und das ist eines der Probleme. Und meine Fernsehempfehlung am nächsten Samstag, 24. Januar, 1 Uhr morgens, die Vegas Golden Knights bei den Toronto Maple Leafs. Bin echt gespannt, wie die Reaktion, wie der Empfang ist. Ich gehe davon aus, dass es ein Tribute-Video geben wird. Ich weiß nicht, ob man davon was in Anführungsstrichen hören wird, weil die Fans ihn dann ausbuhen, ob sie doch klatschen, ob sie vielleicht das respektieren, was man respektieren sollte. Ich denke, man kann ja auch durchaus bei so einem Tribute-Video klatschen und dann trotzdem danach buhen. Das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Und ja, warten wir mal ab, was dabei rauskommen wird. Die nächste Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die meiner Meinung nach die Erwartungen vielleicht sogar deutlich übertrifft aktuell. Wir reden über die Boston Bruins auf Platz 4 in der Atlantic, von Marco Sturm betreut, war übrigens jetzt im Media Call mit der NHL die Woche tatsächlich unterwegs. Auch da sehr, sehr offen, sehr, sehr schöne Antworten auch entsprechend. Also der hatte richtig, richtig gute Laune und hat da auch sehr gute Infos gegeben, finde ich. Und die Bruins sind gut unterwegs und einer der Gründe unter anderem ist das Powerplay. Platz 6 in der Liga, das funktioniert richtig, richtig gut und sie haben mit Pastrnak und Gigi, Pastrnak vielleicht nicht, aber mit Gigi auch zwei, die wirklich gut unterwegs sind. Gigi jetzt ein bisschen abgekühlt zum Ende hin. Und trotzdem auch die beiden positiv, die sind auch hot und ja, treiben da so ein bisschen die Offensive an, aber auch da insgesamt, sie haben viele Spieler, die zur Offensive mit beitragen. Sturm hat das auch gesagt, es sind einfach auch Akteure mit dabei, wo man das vielleicht an der Stelle auch nicht unbedingt erwartet hätte. Also meine Frage war auch, was denn ein, zwei Spieler wären, die ihn überrascht haben, im Gegensatz zu dem, was er vielleicht vorher an Erwartungen hatte, als er nach Boston kam. Und da hat er eben auch gesagt, das sind teilweise die Jungen oder die Dev-Player, Kuznetsov zum Beispiel, der hat 11 Tore jetzt schon erzählt. Sie haben generell viele verschiedene Spieler, die schon einigermaßen getroffen haben. Ich glaube, 7 Spieler mit zweistelligen Torewerten. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und einfach eine Tiefe und da, die man vorher nicht so gesehen hat. Und das ist ja manchmal der Effekt, wenn du auf andere Spieler setzen musst, zeigen die plötzlich in etwas erweiterten Rollen einfach ein bisschen mehr. Und das sehen wir aktuell bei den Boston Bruins. Was ist Neutral? Sie kriegen 3,06 Tore. Das ist Platz 17 in der Liga. Eben auch genau quasi Mittelfeld. Das hatte ich bei Neutral gefunden. Ja, so gut einige Spieler sind und so gut sie dann auch treffen, die Offensive ist allerdings vorm Tor relativ kalt, zumindest bei 5 gegen 5. Powerplay rettet das so ein bisschen. Da müssen sie aufpassen und versuchen da noch ein bisschen mehr Offensive zu generieren. Und unter anderem führt das dazu, dass sie nur einen Expected Goals-Wert von knapp über 46% haben. Das ist Platz 28 der Liga. Also auch da wieder Gefahr, wenn du da nicht eher im Mittelmaß bist, kannst du irgendwann einbrechen und das Powerplay rettet dir dann vielleicht nicht mehr die ganzen Partien. Deswegen, das ist so ein Punkt, wo es vielleicht nach unten gehen könnte bei den Boston Bruins. Und was ihnen so ein Stück weit fehlt, sie haben bisher nur 17 Tore von Verteidigern bekommen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, liegt auch an Verletzungen, keine Frage, zu dem, was andere Teams da haben. Also 17 Tore, keine Ahnung, ich weiß die Zahlen aktuell gerade nicht, aber einen Chychrun zum Beispiel, der hat wahrscheinlich fast 17 Tore jetzt. Also da siehst du schon, dass andere Teams eben da mehr aus der Defensive bekommen an Offensive, was aktuell die Boston Bruins bekommen. Die nächste Mannschaft, das ist auch eine Mannschaft, die überrascht, aber natürlich in voll positivem Sinne und die zum Glück endlich mal richtig, richtig gut spielt. Das sind die Buffalo Sabres. Ich weiß gar nicht mehr, 14 von 16 oder 15 von 17 jetzt gewonnen. Aktuell allerdings immer noch nur, muss man ja auch sagen, auf Platz Nummer 4 in der Division und auf einem Wildcard-Platz. Also ne, selbst mit der Siegesserie sind sie noch nicht so weit vorgerückt in der Tabelle. Sieht man mal, was sie für ein Loch hatten. Aber natürlich gibt es da einige Punkte, die wirklich, wirklich gut sind. Zum Beispiel auch defensiv das Penalty-Killing, Platz 5 in der Liga. Dann gibt es Josh Doan. Der ist aktuell auf Kurs, 27 Tore, 61 Punkte. Die Bestmarken aus dem Vorjahr waren 7 Tore und 19 Punkte. Also der pulverisiert gerade alles, hat richtig gute Advanced Metrics auch. Und da eben entsprechend hat keine Rolle gehabt in Arizona und Utah. Jetzt in Buffalo spielt er natürlich unterstützt von vielen Mitspielern, die auch richtig gut drauf sind aktuell, aber eben entsprechend da für ihn. Er hat richtig gute Werte und Josh Doan eine positive Hot-Überraschung bei den Buffalo Sabres. Dazu, im Gegensatz zum Beispiel zu den Bruins, die Verteidiger, 27 Tore, eben Platz 5 aktuell in der Liga und natürlich kann man das erwarten, wenn man die Namen da liest bei den Buffalo Sabres, Byram, Darlene, da sind Spieler dabei, die eben treffen können und das müssen sie auch aus der Defensive, die Offensive mit unterstützen. Das passiert aktuell in Buffalo, deswegen viel, viel hot dort entsprechend. Was ist Neutral Expected Goals vor? Zum Beispiel ein Unterschied zu den Bruins, die waren ja auf 28, Buffalo ist auf Platz 15, deswegen sage ich, das ist ganz solide. Da kann es dann eher auch nochmal in Richtung oben gehen und dementsprechend mit knapp 50% sind sie da genau neutral, das passt. Wo sind sie not hot? Tja, Faceoffs. Schlechteste Faceoff-Quote der gesamten NHL. Jetzt habt ihr gemerkt, die Maple Leafs sind 2 Plätze dahinter, die hatten die beste. Also nicht so viel Einfluss insgesamt auf das Spiel, wie man vielleicht meinen mag, aber trotzdem, auch da könnten sie sich verbessern. Gegentorschnitt 3,11, das ist Platz 20, das ist gefährlich. Da musst du eben aufpassen, dass du nicht zu viele kassierst. Irgendwann kann deine Offensive das Ganze dann auch nicht mehr auffangen. Und Ja, Josh Norris hat schon gefehlt während der Saison, verletzt, kam jetzt zurück, hat ein paar Spiele absolviert und ist jetzt aber wieder verletzt gewesen, hat heute Nacht das Spiel auch wieder gefehlt und ja, bei ihm, der wird einfach vom Pech verfolgt, der Junge, hat jetzt bisher auch nur 19 Spiele, da 17 Punkte, also ist ja sehr, sehr wichtig, auch ist ja auch kein Zufall, dass in dieser Siegesserie Josh Norris mit dabei war, also das ist eben ein Punkt, wäre schon gut, wenn der mal länger zuverlässig dann eben auch auf dem Eis wäre. Die nächste Mannschaft, die noch vor den Sabres platziert ist, aktuell eben auf einem Playoff-Rang in der Atlantic, das sind die Montreal Canadiens. Die haben auch 27 Tore durch Verteidiger, auch das ist positiv. Sie haben mit Suzuki und Hudson und Caulfield drei Spieler, die entweder einen Point per Game haben oder fast einen Point per Game. Und das ist natürlich sehr, sehr gut und zeigt eben auch, dass Qualität da ist, dass aber auch Tiefe da ist. Das ist ja manchmal auch ein Unterschied. Viele Spieler haben ja gar nicht einen Spieler, viele Teams haben nicht einen Spieler, der einen Point per Game hat. Die Canadiens haben jetzt gleich drei, die quasi da unterwegs sind. Also da merkt man schon, dass sie eben dort Potenzial haben und nicht überraschend, die beiden Werte führen auch dazu. Viertbester Angriff der NHL im Powerplay, Platz Nummer 7, Offensive läuft richtig, richtig gut bei den Montreal Canadiens. Dementsprechend da einiges hot vorne im Angriff. Was ist neutral? Der Corsi-Wert, gerade noch neutral, Platz 19. Da sind sie ja noch im Mittelfeld platziert. Aber was führt denn dazu, dass sie dann nur auf Platz 3 sind, wenn ich vorher gesagt habe, gutes Powerplay, viele Spieler, die treffen, viele Verteidiger, die treffen? Ja, das Goaltending. Alle Torhüter haben einen negativen Goal-Save Above Expected Wert. Die Fangquoten liegen bei 87, 88 und gerade 90% bei den Dreien. Also das muss besser werden. Ansonsten werden die Canadiens sich nicht weiter nach vorne arbeiten können. Abwehr eben auch deshalb auf Platz 23 in der Liga. Auch da natürlich wieder einen Punkt, wo du dich verbessern musst, wo du besser stehen musst. Eben in Kombination mit dem Goaltending. Und ja, ganz klar für mich bei den Spielern Nord Patrick Laine. Nur nochmal dran erinnert, der hatte im zweiten NHL-Jahr 44 Tore. Der hat das zweite und dritte Jahr alle 82 Saisonspiele absolviert. Seitdem, wenn man jetzt die eine Covid-Saison rausnimmt, da hat er, glaube ich, alle Spiele gemacht. Wenn man sich zum Beispiel die letzten 4 Jahre anschaut, 55 Spiele, 18 Spiele, 52 Spiele, dieses Jahr bisher 5 Spiele. Es sind diverse Gründe bei ihm. Er soll wohl jetzt im Januar wiederkommen, also da kann man nur ihm wünschen und finde ich, glaube ich, auch insgesamt den Hockeyfans, dass der irgendwann mal wieder zuverlässig spielen kann, dass er auf dem Eis steht und zeigt, was er kann. Ist ein toller Spieler, aber eben auch sehr, sehr häufig nicht mit dabei bei seinen Teams und das ist sicherlich ein Punkt, der not ist bei den Canadiens. Dann die Detroit Red Wings. Endlich funktioniert der Eiser-Plan. Sie sind auf einem Playoff-Platz und da auch in Anführungsstrichen souverän platziert. Ist jetzt auch nicht so, dass das dann gerade so reingerückt ist mit 60 Punkten schon kurz hinter Tampa Bay, die vorne liegen, allerdings auch ein paar Spiele mehr absolviert. Ja, und aus deutscher Sicht natürlich großartig. Moritz Seider, eine ganz, ganz starke Saison bisher, die er spielt. Überall gute Werte, vor allem auch, weil er sehr, sehr viele harte Matchups hat, weil er trotzdem eben dafür sorgt, dass sein Team gut drauf ist, unterstützt die Offensive, 33 Punkte, 7 Tore mit dabei. Er ist in den Listen mit dabei, wenn es um die Norris Trophy geht. Er ist nicht vorne mit dabei, okay, aber allein die Tatsache, dass überlegt wird, ob er zu den drei Finalisten gehören würde, was die Trophäe für den besten Verteidiger der NHL betrifft, das ist schon Wahnsinn. Wir hatten Leon Dreisaitl, der schon Trophys abgeräumt hat und dann eben jetzt Moritz Seider als Verteidiger da auch, also sehr, sehr gut, was er dort eben entsprechend leistet. Auch der war übrigens letztens der kommt morgen in eine Media-Session auch wieder, bin ich auch gespannt, wie gut er da drauf ist. Es wird sicherlich ein paar Fragen geben in die Richtung, ob ihn das beschäftigt mit diesen Nominierungen, ob er da in irgendeiner Form dran denkt. Und Moritz Seider, bisher ganz, ganz starke NHL-Saison. Was ist noch gut bei den Detroit Red Wings? Das Powerplay, 24,7%, das zweitbeste der Eastern Conference. Und jetzt mache ich nochmal eine schnelle Trivia-Question. Überlegt mal, welches Team aktuell in der Eastern Conference das beste Powerplay hat. Die Red Wings haben das zweitbeste. Ihr dürft überlegen bis zum Ende der Sendung, welches Team hat denn die beste Powerplay-Quote in der NHL aktuell? Und was ist noch hot? Lucas Raymond, Topscorer, 52 Punkte in 47 Spielen. Das ist jetzt nicht, sind keine Megazahlen, aber was ich bei ihm interessant finde, ist einfach seine Entwicklung. Also der hat die letzten Jahre schon ganz gut gescored, aber er verbessert sich immer wieder von Saison zu Saison. Und wenn ich jetzt eben sage, er hat aktuell die 52 Punkte in 47 Spielen, dann würde das am Ende der Saison 87 Punkte bedeuten. Und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, der hatte 72 oder er hatte 45, 72, letztes Jahr 80, wenn es dann jetzt 87 werden, eine richtig konstante Entwicklung nach vorne. Also von daher, auch der ist im Moment hot drauf. Dann, was ist Neutral? Ganz interessant, bei den geschossenen Toren sind die Red Wings auf Platz 16, bei den Gegentoren auf Platz 14. Also bei beiden Mittelmaß, und das Powerplay sorgt eben dann dafür, dass sie sich so ein bisschen von Durchschnitt der NHL trennen und dann eben den einen oder anderen Punkt mehr haben und sich ein Stück weit vorne in der Tabelle platziert haben. Was sind Punkte, die Sorgen machen? Was ist not bei den Detroit Red Wings? Die Torchancen zum Beispiel, da haben sie nur einen Anteil von unter 48%. Sie müssen mehr Offensive generieren und müssen natürlich auf der anderen Seite auch verhindern, dass die Gegner entsprechend Torchancen bekommen. Das ist so ein Punkt. Auch da kann dann im Verlauf der Saison dazu führen, dass sie eben doch dann schlechtere Resultate haben. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, einfach der Kollege John Gibson. Natürlich, klar, es sind nicht komplett schlechte Werte, plus 5 Goals Save Above Expected und 90er Fangquote, 2,73 Gegentorschnitt. Auf der anderen Seite hat man natürlich erwartet, Mensch, die letzten Jahre bei Anaheim, immer so ein schlechtes Team, am Anfang der Saison meistens gute Zahlen, dann ist er irgendwann eingebrochen, musste dann, weil er so viel gespielt hat, einfach auch da den einen oder anderen Schuss passieren lassen. Und ja, jetzt aber in Detroit sind die Zahlen auch nicht viel besser. Also da hoffe ich mir noch so ein Stück weit einen Sprung nach vorne, wo er sich vielleicht dann auch dran gewöhnt hat, wie seine Verteidiger da vor ihm agieren. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben bei John Gibson. Da könnte er den Detroit Red Wings noch ein bisschen mehr helfen. Und dann kommen wir zu der Mannschaft, die an Platz 1 platziert ist in der Atlantic. Das ist der Tampa Bay Lightning. Und was ist da hot? Unterzahlspiel zum Beispiel. Das ist Platz Nummer 3 insgesamt in der Liga. Und unter anderem deshalb ist es so, dass sie den zweitbesten Gegentorschnitt haben nach den Avs. Auch da sehr, sehr gut eben in der Defensive. Das passt und da sind sie eines der Top-Teams der Liga. Ganz klar für mich auch ein Titelfavorit mit. Wenn man jetzt eben auch die Division durchgeht, müsste man ja auch die Frage stellen, wer außer Tampa Bay ist denn da aktuell ein Titelfavorit? Florida ist es nicht aus verschiedensten Gründen, ne? Verletzung, Torwartleistung. Und die anderen sind alle noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. Deswegen Tampa Bay schon für mich klar die beste Mannschaft in der Atlantic und entsprechend auch das Team, dem ich zutrauen würde, zumindest mal ins Eastern Conference Final zu kommen. Was ist noch positiv? Sie haben bei 5 gegen 5 die beste Schussquote. Positiv aktuell, aber eben auch so ein kleines Warnzeichen. Das kann auch schnell wieder schlechter werden, ne? Also, dass sie so eine gute Abschlussquote haben. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt. Das hilft ihnen aktuell. Aber wenn du dann eben entsprechend irgendwann mal nicht mehr triffst und die Spieler kalt laufen, dann ja, wird es schwierig, da Offensive zu generieren. Was ist neutral? Wird den einen oder anderen vielleicht überraschen. Das Powerplay, 21,1%, sind Platz 14 insgesamt in der Liga. Absoluter Durchschnitt in Überzahl, Tampa Bay. Auch ein bisschen überraschend. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch gedacht, dass Tampa das Team ist mit dem besten Powerplay in der Eastern Conference. Das ist nicht so. Was läuft nicht bei Tampa Bay? Jo, Faceoffs, Platz 31. Und jetzt seht ihr den nicht vorhandenen Zusammenhang. Die sind auf Platz 31 und das beste Team der Division. Tjo, komische Statistiken, die es da manchmal gibt. Was aber für mich viel entscheidender ist, sie geben nur 27,5 Schüsse ab pro Partie. Das ist Platz 20 in der Liga und das meine ich mit der Schussquote. Im Moment ist die Schussquote sehr, sehr hoch, die Erfolgsquote. Sie geben aber wenig Schüsse ab. Und ich glaube, es wäre gesünder, noch ein paar Schüsse mehr abzugeben und eher eine durchschnittliche Quote zu haben. Dann hast du da Luft nach oben und kannst eben sagen, naja, ne, ich gleiche das so ein bisschen aus. Also das wird etwas sein, was man vielleicht dann in Richtung Playoffs auch so ein bisschen beobachten muss. Und was natürlich bei Tampa Bay auch ein Punkt ist, und deswegen ist die Platzierung eigentlich so sensationell, die haben richtig viele Verletzungen gehabt, vor allem in der Abwehr, wenn man jetzt aber insgesamt guckt, Cernak verletzt, aber in der Abwehr eben Hedman, Lilleberg und Ryan McDonough. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Und wenn wir da nochmal kurz zu Hot kommen, natürlich J.J. Moser muss da genannt werden, der eine sensationelle Saison spielt und da einfach so ein bisschen defensiv auch den Laden zusammenhält. Und wenn man dann diese Verletzungen sieht, die definitiv not sind, dann ist es schon sehr erstaunlich, dass sie trotzdem zu den besten Teams gehören in der Liga. Und da natürlich viel Potenzial nach oben, wenn die wirklich gesund wiederkommen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann der Fall ist, denn auch da viele lange Playoff-Läufe und ob die dann alle wieder gesund sind und die Leistungsfähigkeit haben, die sie haben müssten, das wird man sehen. Aber trotzdem, wie gesagt, Titelkandidat auf jeden Fall die Tampa Bay Lightning. Das war der Hot Neutral Nordblick durch die Atlantic. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Gerne Feedback, ob euch das etwas andere Format auch gefallen hat. Ich werde das natürlich für die beiden Western Conference Divisions auch noch nachholen. Und ja, ansonsten schulde ich euch jetzt noch das Team mit dem besten Powerplay in der Eastern Conference. Und das sind natürlich, das wussten wir alle vor der Saison, die Pittsburgh Penguins, die das beste Powerplay im Osten der NHL haben. Ja, ich hätte es nicht prognostiziert, aber Pittsburgh überrascht ja an der einen oder anderen Stelle auch. Aber die waren nicht in der Atlantic, deswegen wollen wir das jetzt nicht mehr weiter ausführen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleib gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.